ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Aber ist nicht diese schöpferische Langeweile, ist das nicht nur für eine spezifische Gruppe in der Gesellschaft? Also für dich, für mich auch. Heidegger beschreibt das da, wenn er da am Bahnhof steht und stundenlang auf den Zug warten muss, dann überlegt er sich, soll ich jetzt über ein philosophisches Problem nachdenken oder nicht? Weil wir einfach dazu arbeiten, das ist unsere Arbeit.
Langeweile ist ein Privileg, also den Raum zu haben. Aber ich glaube, dass die schöpferische Kraft auch in Menschen sind, die nicht kreativ arbeiten, weil wir sind ja immer kreativ.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich.
Die Frage heute: Warum langweilen wir uns?
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tee mit Warum.
Hallo.
Wir haben uns den Tee schon eingeschenkt. Übrigens muss ich dir da nachher eine lustige Geschichte zum Tee erzählen, aber das machen wir gleich. Wir sprechen heute in dieser Folge über die Langeweile.
Wir fragen uns, warum langweilen wir uns?
Und dafür haben wir einen Gast natürlich mal wieder dabei und das ist in diesem Fall Michaela Krützen.
Sie ist Medienwissenschaftlerin und hat sich intensiv mit der Zeitverschwendung auseinandergesetzt. Zusätzlich zu Michaela Krützen haben wir noch ein Zitat aus der Philosophiegeschichte dabei und zwar von
Blaise Pascal. Und die kleine Geschichte, die ich dir übers Tee trinken erzählen möchte, gerade, ist, das ist eine Freundin von mir, die war kürzlich bei einer japanischen Teezeremonie und sie hat gesagt, sie hat sich noch nie so gelangweilt, weil es sehr, sehr lange gedauert hat. Sie saß am Boden und das war natürlich auch ein total schöner Ort und es wurde der Tee aufgebrüht und die Tassen aufgewärmt und immer wieder neu aufgebrüht und das dauert einfach sehr, sehr lange. Es ist ein sehr langes Ritual, das sie nicht gewohnt war und auch das Sitzen am Boden hat sie angestrengt und sie hat gesagt, hat so lange gedauert, sie hat sich lang nicht mehr so doll gelangweilt und fand den Tee dann auch nicht lecker, aber ich glaube, so eine Teezeremonie wäre für mich genau richtig.
Langweilig ist es ja dann erst, wenn sie nicht weiß, was sie währenddessen tun soll. Sie kann ja auch nachdenken über den Sinn des Lebens beispielsweise. Das wäre dann wahrscheinlich ja nicht langweilig gewesen.
Genau, dann wäre es wahrscheinlich sogar inspirierend gewesen oder so. Das ist interessant. Also wir nähern uns dem Thema Langeweile in dieser Folge und vielleicht denkt ihr auch mal drüber nach, wann habt ihr euch das letzte Mal gelangweilt. Ich weiß, unsere Redakteurin, die Juliane Bergmann, die langweilt sich nie.
Niemals, das ist... Ja. Ist das möglich?
Das frage ich mich auch. Ich langweile mich schon hin und wieder, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mich sehr, sehr lange nicht mehr gelangweilt habe. Und ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, wie es meinen Followern und Followerinnen geht. Und ganz, ganz viele haben geschrieben, dass sie Langeweile als Luxus begreifen.
Als Luxus, also weil sie sich gerne mal wieder langweilen würden?
Sie würden sich gerne mal wieder langweilen, haben sich lange nicht gelangweilt, haben einfach so viele Aufgaben, die das Leben bestimmen, dass Langeweile nicht vorkommt, weil einfach der Terminkalender bis oben gefüllt ist. Und zum Beispiel schreibt jemand, spontan fällt mir dazu ein, dass Langeweile auch ein ganz schönes Privileg ist. Wer dauerbeschäftigt ist, Arbeit, Kinder, diverse Verpflichtungen, kommt oft gar nicht dazu, sich ernsthaft zu langweilen, oberflächlich betrachtet. Es kann aber auch langweilen, immer dasselbe zu tun. Es kann mit Personen langweilig sein oder es langweilt, Stagnation zu fühlen. Individuell und gesellschaftlich. Es gibt verschiedene Arten von Langeweile und sich langweilen. Stimmt das? Gibt es die?
Also, ob es stimmt, ist eine andere Frage. Aber wer ihr auf jeden Fall zustimmen würde, ist Martin Heidegger, den wir auch letztens schon mal beim Wohnen ins Spiel gebracht haben. Der hat drei verschiedene Formen der Langeweile unterschieden. Und zwei werden hier direkt angesprochen. Das eine ist das Warten. Also, wir kennen das alle, wir warten auf den Zug, die Bahn, schauen die ganze Zeit auf die Uhr, die Zeit will nicht vergehen. Man versucht die Zeit sich irgendwie zu vertreiben zu diesem Zeitpunkt. Das ist das eine, das ist wahrscheinlich das, was sie meint. Dieses Privileg haben nicht viele, weil sie die ganze Zeit von einem Termin zum anderen Termin hetzen. Das zweite, aber was sie anspricht, ist ja im Grunde eine andere Form, nämlich sich bei etwas zu langweilen. Das kann ja dann auch eine extrem langweilige Arbeit sein, zum Beispiel erinnere ich mich an die Fabrikarbeit, 486 Teile in der Stunde, immer die gleiche Bewegung machen. Also da war ich auf jeden Fall krass beschäftigt, aber auch sehr gelangweilt von dieser sehr langweiligen, repetitiven Arbeit.
Die du mal gemacht hast?
Die ich mal kurzzeitig gemacht habe, aber dann zum Glück nicht mehr weitermachen musste.
Ja, interessant. Und das ist nicht der einzige Aspekt von Langeweile, der mir in den Kommentaren begegnet ist. Jemand spricht darüber, dass die Person sich selbst als langweilig empfindet. Sie schreibt, ich finde mich langweilig, aber ich bin glücklich und zufrieden damit. Hat so viel Ruhe, nicht aufregend zu sein.
Hier passt dann die dritte Form in der Tat von Martin Heidegger, der nämlich von der existenziellen Langeweile spricht, die tiefe Langeweile. Ich weiß nicht ganz genau, ob dein Follower oder Followerin das so auch gemeint hat, aber Heidegger jedenfalls meint, dass es auch eine Form der Langeweile gibt, die es nicht in konkreten Situationen gibt, nicht beim Warten auftreten, sondern die sehr, sehr, sehr viel tiefer greifen. Also es ist eine existenzielle Langeweile, die eine grundlegende Erfahrung eigentlich eines Menschen ist mit dem eigenen Sein, mit der eigenen Zeit, auch der eigenen Vergänglichkeit. Und dass man in dieser Form dann, in dieser tiefen Langeweile, da werden wir vielleicht später drauf zu sprechen kommen, aber auch etwas von sich lernen kann und auch etwas über das eigene Sein lernen kann und das reflektieren kann. Und daraus dann im besten Falle, vielleicht war das in diesem Fall so, auch einen gewissen Frieden mit sich und dem eigenen Sein und dem eigenen Dasein und auch der Endlichkeit der Dinge finden könnte.
Ich finde das total interessant, weil mir wird gerade bewusst, ich bin ja nie allein. Ich bin ja immer mit mir. Also könnte ich mich auch immer beschäftigen. Also Langeweile, sich zu langweilen, das ist tatsächlich ja nur von mir abhängig. Selbst wenn ich beschäftigt bin in einer Arbeit, könnte ich wahrscheinlich durch die Akzeptanz, dass ich jetzt in dieser Teezeremonie sitze oder dass ich an diesem Band bin oder dadurch, wie ich das verhandle mit mir, die Langeweile besiegen oder sie eben vielleicht auch einfach spüren. Und das ist dann auch in Ordnung. Aber das finde ich gerade so einen ganz interessanten Gedanken. Eine Sache kam auch noch ganz häufig, und zwar die Kreativität. Und da würde ich auch total das unterschreiben, dass wenn Langeweile aufkommt und wir also den Raum haben, uns zu spüren, uns zu langweilen und keine Ablenkung kommt, und das kann vielleicht auch ein bisschen anstrengend sein und nervig, diese Ödheit, dann haben wir die Chance, kreativ zu werden, weil wir vielleicht das Bedürfnis haben, diese Langeweile zu überwinden oder weil uns auch einfach Ideen kommen, die den Raum füllen, der gerade so leer ist. Also ich glaube, Langeweile kann auch eine Chance sein.
Aber wenn dieser Raum eben dann nicht gefüllt wird, weil dir vielleicht auch gerade nichts einfällt oder weil du eben gerade mal nicht über die Kreativität nachdenkst, sondern die Leere im Raum ist und sich verwandelt in eine Schlucht, die dir nicht zeigt, dein Leben wird irgendwann vorbei sein. Jetzt ist der Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Dann kann die Langeweile im Grunde, oder anders gesagt, die Langeweile erscheint vielleicht vielen vor allem als Problem, weil wir es nicht ertragen, mit uns alleine zu sein, weil wir dann auf uns selbst zurückgeworfen sind und nicht nur auf uns selbst zurückgeworfen, sondern auch auf das Sein und auf die Endlichkeit des eigenen Seins zurückgeworfen sind. Und da kann es, wenn man da keinen guten Umgang mit findet, kann es dann doch auch relativ ein tiefes Loch werden.
Ja, das ist interessant, weil ich habe nämlich auch eine persönliche Nachricht von jemandem bekommen, die so gesagt hat, sie hat jetzt gerade ganz viel über Langeweile nachgedacht, was auch so schön ist, ne, wenn wir diese Fragen ins Universum schicken, dass die Leute nachdenken und auch gerne die Folgen hören und auch mit uns weiterdenken. Das ist super schön. Und diese Person hat gesagt, dass sie jetzt über Langeweile gelesen hat und dass sie gerade so denkt, schreiben die über Langeweile oder schreiben die über Depressionen? Das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, dass Langeweile herausfordernd sein kann. Das glaube ich auch, absolut. Das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube aber auch, dass die Langeweile, und vielleicht schauen wir uns da auch mal so Kinder an, dazu führt, dass die auf einmal in Bewegung kommen. Also dann nölen die so rum. Ich erinnere mich an meine Kinder, als sie klein waren. Boah, mir ist langweilig. Und dann ist es, also das hat übrigens auch eine geschrieben, ist es für Eltern oft schwer, diese Langeweile auszuhalten. Und dann füllt man die. Jetzt vielleicht mit einem iPad oder hier ist ein Spiel oder mach doch mal dies und mit lauter Vorschlägen. Aber das auszuhalten, die Langeweile der anderen und die eigene Langeweile, führt, glaube ich, schon dazu, dass was Neues entstehen kann. Also das sehe ich bei mir selber und das habe ich auch bei meinen Kindern beobachten können. Das Wort an sich, Langeweile, führt ja die Zeit mit sich. Zeit, die wir verschwenden. Ich mache das mal mit einem großen Fragezeichen. Und genau über dieses Thema Zeitverschwendung sprechen wir jetzt mit unserer Expertin.
Was sagt die Philosophie?
Wir sprechen heute mit Michaela Krützen. Sie ist Professorin für Medienwissenschaft an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und Autorin zahlreicher Bücher. Und gerade erschien von ihr das Buch Zeitverschwendung: Gammeln, Warten, Driften in Film und Literatur bei S. Fischer. Hallo Frau Krützen.
Schönen guten Tag.
Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Und ich habe mich gefragt, Sie sind ja, hat Sebastian gerade schon erzählt, Professorin an der HFF München. Mhm. Und als Dozentin hat man da manchmal Angst zu langweilen?
Ja, panische Angst. Also ich träume, ich bin jetzt 35 Jahre im Beruf. Eigentlich müsste man ja denken, dass so eine Vorlesung, sagen wir mal, wie Neorealismus, dass ich da morgens frohgemut und pfeifend in den Hörsaal schreite. Aber ganz ehrlich gesagt mache ich mir immer noch ins Hemd und schlaf schlecht und träume davon, dass keiner kommt, weil das immer so eine Angst ist, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert, die zu begeistern. Also so ein neorealistischer Film, wenn da irgendwie so ein geklautes Fahrrad gesucht wird über 2 Stunden, da muss man ja hinterher den Saal irgendwie rocken, dass die begeistert sind und sich eine Tür aufmacht in was ganz Tolles. Und dass das nicht gelingt, dass der Saal dann so mit toten Augen so einen anguckt, das ist eine echte Horrorvision von mir und das geht auch nicht weg. Das habe ich mein Leben lang.
Das macht Sie wahrscheinlich dann zu einer ganz guten Dozentin. Warum ist es eigentlich so, dass wir Angst davor haben, andere zu langweilen?
Also gut, das ist jetzt eine professionelle Deformation, ne? Also das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man so eine gelangweilte, selber gelangweilte Professorin dann wird, der ganz egal ist, was im Saal vorgeht. Im Privatleben kenne ich es ehrlich gesagt weniger. Also wahrscheinlich, wenn man älter wird, hat man den festen Freundeskreis und weiß auch schon, wann die abschalten und die sagen einem, wenn sie einen langweilen. Ich glaube, für jüngere Menschen, die von mir so in eine neue Stadt reinkommen und jetzt so Leute kennenlernen müssen, das merke ich ja immer zum Semesterbeginn, dann wollen die irgendwie originell sein und nicht langweilig sein. Und gerade dieser Originalitätsdruck, der setzt dann eigentlich unglaublich langweilige Sachen in Gang, weil alle machen das gleiche Originelle. Ich glaube, das ist so ein Phänomen. Ich muss mich jetzt hier beweisen auf dieser Party, wie toll ich bin, wie großartig ich bin. Ich kann sie, wenn sie sind deutlich jünger als ich, beruhigen. Im Alter lässt das nach. Man wird ja gelassener in dieser Hinsicht. Dann langweilt die Leute, hat man 5 Minuten mit dem, was ich zu erzählen habe. Wir mögen uns trotzdem.
Sind eigentlich Personen selbst langweilig oder ist eher die Zeit, die man dann mit ihnen verbringt, eine langweilige Zeit? Das habe ich mich auch in der Vorbereitung gefragt.
Also das hängt ja immer davon ab, wer das Gegenüber ist. Also sagen wir mal, ich interessiere mich jetzt eigentlich null für Geld. Und wenn dann ja jemand ist, der sich wahnsinnig für Geld interessiert, kommen wir schwer zusammen. Aber es gibt ja viele Menschen, die sich für Geld interessieren, die hätten dann so eine Art Match made in heaven. Also die können sich dann irgendwie super darüber unterhalten. Was Sie vielleicht meinen, ist eigentlich noch schlimmere Variante. Ich bin auf so einer Party und eigentlich ist auch so ganz nett. Und dann komme ich nach Hause und denke, aber eigentlich war es langweilig. Kennen Sie das?
Ja, absolut.
Ja, ne? Und jetzt verrate ich Ihnen Geheimtrick, können Sie demnächst als Bierweisheit weitererzählen. Das hat Heidegger herausgefunden. Teeweisheit, bei Ihnen ist es eine Teeweisheit. Genau, Teeweisheit. So, und das ist irgendwie, hat Heidegger schon herausgefunden, dass das irgendwie so eine ganz grausame Form der Langeweile ist. Was ist da eigentlich passiert? Warum denke ich das jetzt? Warum ist der Abend so komisch gewesen und vergangen? Also wir haben uns gelangweilt, aber währenddessen das gar nicht gemerkt. Ist auch toll. Finde ich eine tolle Beobachtung.
Aber ihm ist es ja auch ganz interessant, dass er diese Abendgesellschaft, die findet er ja deswegen langweilig, weil er eigentlich sich darüber ärgert, dass er seine Arbeit abgebrochen hat, mhm, für diese Abendgesellschaft. Mhm. Wenn er jetzt aber nicht Philosoph wäre und jeden Abend schwierigste grundsätzliche existenzielle Probleme durchwälzen würde, sondern vielleicht Reality-TV schauen würde, hätte er vielleicht dieses Problem am nächsten Tag nicht gehabt, dass er sich geärgert hätte über die Abendgesellschaft.
Dann hätte er sich über den Abend vor der Reality-TV geärgert, aber natürlich heimlich, weil er niemals zugeben würde, das geguckt zu haben. Ja, wenn man sich das ist übrigens wirklich toll geschrieben, diese Vorlesung, weil man so bildlich ist, der kommt so nach Hause, und dann kramt er seine Sachen für den nächsten Tag. Sie haben schon recht. Also hätte er an dem Abend, sagen wir mal, vielleicht an der Kasse eines Supermarkts gesessen, dann wäre diese Abendveranstaltung möglicherweise interessanter gewesen. Aber ich glaube es gar nicht mal so sehr. Also es ist nicht nur der eitle Philosoph, der denkt, ach, was hätte ich heute Abend Tolles schreiben können. Weil also ich bin nicht so eine tolle Philosophin und abends schreibe ich schon mal gar nicht. Trotzdem kenne ich dieses Gefühl. Also dass man da ist und eigentlich ist alles nett und trotzdem langweile ich mich. Und das finde ich faszinierend, dass jemand anders das schon vor geraumer Zeit so beobachtet hat und in dieses, sag ich mal, Universum der Langeweile einordnen kann, was ja ein kompliziertes ist.
Sie unterrichten ja Filmschaffende. Mhm. Und da ist natürlich das Kino ein Ort, der gefüllt wird mit Geschichten, mit Filmen, mit Ideen, die möglichst nicht langweilen sollen. Oder dürfen Sie das?
Das sagen Sie jetzt, die möglichst nicht langweilen sollen. Also langweilen sollen sie in der Tat eigentlich nicht. Aber ich habe es ja mit Menschen zu tun, für die fängt Filmgeschichte, sagen wir mal, alles, was vor 2010 ist, ist Filmgeschichte. Das ist auch okay, dafür sind sie jung. Und wenn man sie dann konfrontiert so mit dem Kino der Moderne, ich sag mal Solaris von Tarkovsky, 3 Stunden auf einer Raumstation. Mhm. Ne? So, mittlerweile habe ich so einen Trick raus, wie ich das hinkriege, dass die Erwartungen nicht so sind, dass jetzt auf der Raumstation Star Wars passiert und dass die Langeweile ausbleibt. Soll ich Ihnen den Trick verraten?
Ja, sehr gerne.
Also ich mache mittlerweile eine kleine Vorrede und sage, okay, Sie müssen jetzt mal eine andere Körperhaltung einnehmen. Wir sind 3 Stunden hier im Kino.
Machen wir gerade übrigens auch.
Machen Sie sich mal so ganz weich und locker.
Ah, okay.
So, ganz weich und locker. Und dann schauen Sie sich das jetzt nicht an, indem Sie denken, oh, da geht die Handlung jetzt ab, sondern Sie gucken so auf die Gräser, die da gleich zu sehen sind. Und Sie gucken sich an, wie der Raum ausgestattet ist und Sie gucken das so an, wie Sie in ein Feuer gucken würden. Mit dieser Haltung. Und dann verspreche ich Ihnen, dass was mit Ihnen passiert. Und seitdem ich das vorweg sage, geht's. Also wenn man erwartet, dass jetzt Action ist, ist man gelangweilt. Aber wenn man denkt, das ist wie aufs Meer gucken, da langweile ich mich ja auch nicht, dann funktioniert das. Und dann ist das eben nicht mehr langweilig, obwohl es eigentlich langweilig ist.
Also Langeweile hängt wesentlich auch von der Erwartung ab.
Ja.
Was man denkt, was da jetzt passiert.
Ja, und unsere Haltung gegenüber dem, genau, auf was wir uns einlassen. Also es ist, ja, ist Heidegger selbst schuld, dass er sich gelangweilt hat.
Ja, vielleicht, ja, wir sind ja eigentlich immer selbst schuld. Ne? Aber außer wenn uns die Deutsche Bundesbahn an einen Vorortbahnhof bringt und wir uns langweilen müssen, weil wir da fest sozusagen hängen. Das beschreibt der Heidegger ja auch. Aber der ist da, glaube ich, schon, ich will ihn da so ein bisschen verteidigen, also nur in diesem Punkt, mit der Erwartung hingegangen, das wird jetzt eigentlich ein netter Abend und das Essen ist gut und ich rauche mal ganz viel. Und dann war es trotzdem langweilig und ich bin ja selber überrascht, dass das so ist. Wenn man da anders hingeht, das kennen Sie vielleicht auch, man ist immer, verlassen wir mal Heidegger, man geht zu einer Party und denkt, oh, das wird ganz grauenhaft. Kennen Sie das?
Wo
man
ja, denkt, oh, das wird dann ganz toll, das wird der Abend des Jahrhunderts.
Ja, das wird der lustigste Abend überhaupt. Das ist wie dann so ein Geschenk, was einem in die Hände fällt, auf den Kopf fällt, wollte ich fast sagen, wo es dann überhaupt nicht langweilig ist, wo was passiert ist.
Was lernen wir denn von Filmfiguren über die Zeit und auch über die Langeweile?
Das ist eine Riesenfrage. Weil wir können mal eine rausgreifen, sonst fange ich so professoral an, allgemein zu schwadronieren, über die Zeit. Also beispielsweise, dass es nicht eindeutig ist, was Zeitverschwendung ist. Das wollen wir ja immer gern. Wir wollen das so definieren. Ne, haben wir so gelernt. Und wenn man sich jetzt so Filmfiguren anguckt, dann stellt man fest, oder Romanfiguren, ich mache mir Hälfte Roman, Hälfte Film, dass sich immer wieder verändert, was als Zeitverschwendung gilt. Also auch da mal ein Beispiel, über Jahrhunderte, ja Jahrtausende galt irgendwie Lohnwerte, also geldwerte Arbeit als wirklich zu verachten. Geht nicht, wollen wir nicht. Und plötzlich, und das beschreibt der Roman Oblomow, wird geldwerte Arbeit zum höchsten Gut. Und alle, die nicht geldwert arbeiten, sind Zeitverschwender. Und sowas macht so ein bisschen demütig gegenüber dem Satz, wer seine Zeit verschwendet, weil wir jetzt genau wissen, historisch gesehen, ändert sich das immer wieder, die Bewertung von dem, was Zeitverschwendung ist. Und darum bin ich jetzt auch vorsichtig, wenn ich mit jüngeren Menschen rede und die andere Vorstellungen davon haben, was Zeitverschwendung ist. Ich kann einfach sehen, das hat sich im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert, was wir denken, was Zeitverschwendung ist. Und das kann man an solchen Figuren zeigen.
Ja, und sogar in diesem kurzen Zeitraum, den Sie analysieren, also in welthistorisch gesehen im kurzen Zeitraum, diese 200 Jahre, die Sie da beschreiben, also grob moderner, selbst da gibt es ja starke Veränderungen. Klar spielt Arbeit eine ganz zentrale Rolle. Also Sie zeigen ja auch, dass die Zeitverschwendung wesentlich das Verhältnis von Gesellschaft zu Arbeit kennzeichnet. Mhm. Inwieweit hat sich denn in den letzten 200 Jahren auch nochmal das Verständnis von Zeitverschwendung gewandelt?
Nehmen wir mal sowas raus wie den Gammler beispielsweise, von dem ich ja weiß, dass er einer ihrer Lieblingsfiguren ist. Ne? Mach ich ja geschickt hier. Ne? Also der Gammler, der war ja mal auch eine politische Figur. Und jemand, der gammelte, tat das nicht unbedingt nur, um seine Zeit zu verschwenden, sondern auch als Manifestation gegen diese bürgerliche Spießergesellschaft.
Als Statement.
Als Statement, ne? Also lange Haare und eine Zigarette oder meinetwegen einen Joint. Als Statement, der Hippie, der Gammler, die Hippie, die Gammlerin, die taten das als Statement. So. In der Zeit ist das ja durchaus ein Statement gegen die Leistungsgesellschaft, gegen das Wettrüsten und so weiter und so fort. 20 Jahre später ist man dann aber nur noch ein Zeitverschwender, weil es ist kein Statement mehr. Das heißt also, selbst bei sowas wie Rumhängen, Abhängen, verändert sich, wie wir denjenigen, diejenigen, die rumhängen und abhängen, beurteilen. Und vielleicht kommt jetzt wieder die große Zeit der Rumhänger.
So ganz ist ja nicht vergangen. Eine sehr bekannte Figur, viele haben den Film gesehen, The Big Lebowski, spielt auch eine große Rolle in ihrem Buch. Und dieser Gammler ist ja geradezu zu einer Ikone geworden. Ich habe gelesen, es gibt sogar einen Dudes Day, also der 6. März ist sozusagen der Tag, an dem der The Big Lebowski gefeiert wird. Und meine Mutter hat früher immer gesagt, heute mache ich mal einen Gammeltag. Ja. Übrigens. Ja. Also das ist offizieller Gammeltag. Wie kommt es denn zu sowas?
Diese Verehrung leisten wir uns ja in einem Leben, in dem wir nicht auf Bowlingbahnen rumhängen und keine Strickjacken tragen. Also das ist ja, ne, die Leute fahren oft, es gibt ja Feste tatsächlich, also Lebowski-Feste, wo man sich so ein Kostüm anzieht und es gibt sogar so eine Religion, da können sie sich anmelden im Internet, Dudeism, und es gibt Merchandising, es gibt alles, okay, aber Sie und ich, wenn wir den Film lieben, nehmen uns dann eine Auszeit von unserem ganz normalen Leben, wo wir Geld verdienen, irgendwie die Kinder zur Schule fahren und so weiter und so fort. Das heißt, es ist irgendwie so eine Vision. Da ist so am Horizont so ein anderes Leben, was möglich wäre. Und darum, weil der ja auch so ein Charmanter ist, der tut ja keinem was, ne? Und der ist so verpeilt und vertrödelt. Ist er eigentlich der Lebowski so ein Liebling? Genauso wie der gerade schon von mir erwähnte Oblomow, der auch nur auf dem Sofa liegt. Niemand liebt den Freund vom Oblomow, den ehrgeizigen Stolz, der irgendwie Geld verdient und so, sondern man hat so eine gewisse Verliebtheit in diese Figur, auch in dem Wissen, dass man niemals so leben wird. Niemals.
Das ist ja wirklich interessant, also gerade Big Lebowski, Ende der 90er, also in einer Zeit, in der also doch sowas wie neoliberale Selbstoptimierungsideologie doch relativ stark ausgebreitet ist. Nicht, dass sie jetzt nicht weniger ausgebreitet ist, aber das ist ja auch im Rückblick, erscheint es ja oft als die Hochzeit dieser Phase. Und genau dann kommt eine Figur auf, die ja eigentlich total aus der Zeit gefallen ist, also diesen Gammler repräsentiert, über die Sie gerade gesprochen haben, die ja in den 60er Jahren eher unterwegs waren. Also er wirkt aus der Zeit gefallen und trotzdem gibt es so eine auch eher nachträgliche Identifikation mit dieser Figur. Also haben wir auch eine Sehnsucht nach einer Zeitverschwendung, gerade in einer Zeit, in der es offenbar gar nicht genug Zeit geben kann, weil wir alle die ganze Zeit hin und her hecheln?
Ja, ich glaube, und es funktioniert immer dann gut, wenn die Figur dabei so mit sich im Reinen ist und glücklich ist. Also ich denke beispielsweise nicht, also Hans Castorp auf dem Zauberberg, 7 Jahre lang in der Kurklinik. Ja, ne, der hat da auch nur hauptsächlich lecker gegessen. Das ist jetzt weniger so eine Sehnsuchtsfigur, wo man denkt, ach, so würde ich aber eigentlich ganz gerne leben, weil es dem ja auch zunehmend schlechter da auf dem Zauberberg geht. Aber dem Lebowski, der ist ja ganz mit sich im Reinen. Also der geht sich dann so, macht sich so sein Getränk oder sein White Russian und dann geht er wieder zum Bowling. Und hätte ihn Walter nicht dazu gebracht, irgendwie sich einmal zu beschweren, hätte es überhaupt keine Geschichte gegeben, dann wäre es einfach immer so weitergegangen. Ich glaube, die Sehnsuchtsfigur des Zeitverschwenders ist immer da, wo wir den Eindruck haben, das ist eigentlich eine liebenswürdige Figur, der geht es irgendwie gut. Und dann stelle ich mir mal für 10 Minuten vor, ich müsste morgen nicht zur Arbeit gehen, sondern würde einfach erst um 11 mal meinen White Russian trinken.
Ach, herrlich.
Und dann schlappe ich so zur Bowlingbahn, treffe meine Freunde, ne, leckeres Essen und dann gucke ich mal, was der Tag so bringt. Das würde ich wahrscheinlich keine 2 Tage aushalten, aber so als Fantasie erstmal toll.
Interessant ist, was Sie sagen, dass er mit sich im Reinen ist und deswegen auch eine Identifikationsfigur ist. Er scheint ja nicht gelangweilt zu sein, während er die Zeit verschwendet. Und das führt mich zur Frage, was ist der Unterschied zwischen der Zeitverschwendung, mit der Sie sich ja dann eingehend beschäftigt haben, und der Langeweile?
Unterschied kriege ich nicht so ganz hin erklärt, sondern es ist so, es gibt die Zeitverschwender, die wir so beurteilen, die Zeitverschwenderinnen, die mit sich im Reinen eben sind, da wäre so ein Big Lebowski, und die kreuzunglücklich werden. So, und da kommt dann die Langeweile zu einem ganz großen Recht. Also nehmen wir nochmal eine andere Figur aus, Betty Draper in Mad Men, das ist so eine Vororthausfrau. Alles ist perfekt, sie hat ein tolles Haus, sie ist reich, sie hat Kinder, sie hat den tollsten Mann der Welt. Aber wenn wir auf dieses Leben gucken, sagen wir heute aus der Sicht jeder Frau, die arbeitet, ne? Mein Gott, was für eine Zeitverschwendung. Und die Figur selber leidet unter der Zeitverschwendung und das äußert sich in Form von Langeweile. Da gibt es so eine ganz ergreifende Szene, da ist sie irgendwie dann beim Therapeuten und sagt, ihre Mama hätte immer gesagt, so, sie sollte schön sein und reich heiraten, hätte sie nun. Und was wäre denn jetzt? Soll das immer so weitergehen? Ich sitze da und rauche, bis ich irgendwann im Sarg lande. Ich weiß nicht, ich habe das nicht gut erzählt jetzt, ob sie die Langeweile, das Gebrochene daraus gespürt haben aus dem Zitat. So, das ist ja wirklich so grauenhaft. Ne? Die Tage kriechen dahin in diesem Vorort. Hier ist die Langeweile und weil sie sich langweilt, halten wir das für Zeitverschwendung. Wäre sie die glückliche Happy House Frau, die wir in den 50er Jahren in den Fernsehsendungen sehen, wären wir gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass das für Zeitverschwendung ist. Das heißt also, diese grauenhafte Langeweile, die jemand erlebt, dann sagen wir, so rum kann man es glaube ich formulieren, das ist ja langweilig und darum ist es Zeitverschwendung.
Vielleicht auch, wenn sich jemand nicht selbst gerecht wird. Also wenn man das Gefühl hat, die Person verliert sich in der Zeit und wird dem nicht gerecht, was sie sich wünscht oder was ihr eigentlich zustünde oder so.
Oder was sie könnte.
Was sie könnte vielleicht.
Was sie könnte, also wenn sie Mad Men, Betty Draper, sich nur das Foto so anschauen, man muss gar nicht die ganze Serie gesehen haben, das sind ja auch viele Tage, die man das gucken würde, aber sehen würde, das war eine begabte junge Frau, die war irgendwie in Europa, sie sagt an einer Stelle, ich kann Italienisch. Ne? Sie konnte mal Italienisch, das war mal ganz toll. So. Und dann ist es das und man hat irgendwie zwei Kinder und dann noch eins und man ist aus der Zeit gefallen und langweilt sich.
Ja, hier kommt ja auch wieder diese Erwartung ins Spiel. Das hatten wir ja vorhin schon, dass wenn wir etwas erwarten und das dann nicht eingelöst wird, dann könnte das als langweilig empfunden werden. Und hier hat sie sich für sich ja auch vielleicht einen anderen Anspruch gehabt oder auch was anderes erwartet.
Ich glaube, sie hat erwartet von sich, dass sie diesen tollen Mann heiratet, das Haus hat und die Kinder und einen super Haushalt. Und dass sie dann glücklich ist. So diese Figur jetzt speziell. Und das löst sich aber hier nicht ein. Und stattdessen kommt da die große Langeweile.
Wenn wir ins Kino gehen oder einen Film gucken, dann haben wir ja auch Erwartungen an einen unterhaltsamen Abend oder so. Mhm. Und eben ich beobachte bei mir immer häufiger, dass wenn ich zu Hause gucke, dass ich tatsächlich mich dieses Second Screens Phänomens schuldig mache. Mhm. Ich gucke einen Film oder so und dann gucke ich, auf IMDb nochmal, woher kenne ich denn die Schauspielerin? In welchem Film habe ich die schon mal gesehen? Und dann bin ich auf einmal ganz woanders, nicht mehr in der Geschichte. Bemerken Sie das bei Ihren Studierenden auch? Langweilen die sich heute schneller als in den ersten Kinosaal besuchen mit Ihnen als Dozentin?
Ja, ich kann das sogar empirisch, weil es gibt ein paar Filme, ich ändere mein Programm, also ein paar Filme habe ich auch einfach rausgeworfen, weil die überhaupt nicht mehr funktionieren, ganz ehrlich gesagt. Und bei so ein paar ziehe ich das einfach backenhart durch, also Solaris, ich muss das hinkriegen, ich muss das schaffen sozusagen. Ja, die ganz schlimme Zeit, wo die Smartphones sofort gezückt wurden, die ist erstaunlicherweise vorbei. Also das war so vor 10, 12 Jahren ungefähr. Ich setze mich immer nach hinten in die letzte Reihe, gucke den Film mit. Und da war beispielsweise eine Studentin, sonst sind es meistens die Männer, die Smartphones rauszügen, das war eine Frau, die hat irgendwie nach, 10 Minuten von La Dolce Vita ihr Smartphone gezückt und hat Quizduell gespielt. Quizduell! Und die hat auch noch alles falsch beantwortet. Das war das Schlimmste, also es war ständig rot. So. Das hat ihr nicht ausgehalten, dass das nicht handlungsorientiert war. Und wenn sie das nicht lernen, einen Film zu gucken, der nicht die Handlung vorantreibt, dann werden sie sich immer zu Tode langweilen. Das ist dann so. So, das kann man lernen oder man kann es eben nicht lernen. Die Literatur ist ja nicht anders. Wenn sie lieber Krimis lesen, tun sie es, ne? Aber dann wird es natürlich schwierig, wenn sie irgendwann dann mit auf der Suche nach der verlorenen Zeit oder Mrs. Dalloway anfangen, was eben nicht handlungsorientiert ist. Dann langweilt man sich.
Was können wir denn mitnehmen? Oder gibt es eine Figur, die wir jetzt noch nicht getroffen haben in Ihrem über 900 Seiten dicken Schinken? Der liegt hier übrigens bei Sebastian und Sie würden sich freuen, wie viele gelbe Zettelchen da jetzt schon drin sind.
Ja, nur gelbe, hat er keine grünen und roten.
Nur gelbe.
Er hatte nur eine Farbe. Aber es ist wirklich ein richtiger Knochen, kann man so sagen.
Ziegelstein, ne?
Herzlichen Glückwunsch, dass Sie das geschrieben haben. Gibt es eine Figur, von der wir über die Langeweile besonders viel lernen können in Ihrem Buch Zeitverschwendung?
Also zum einen hoffe ich ja immer, dass es auch ihren Humor trifft, dass ein Buch über Zeitverschwendung so dick ist.
Absolut.
Nein, es ist mein Humor. Tut mir leid, Kölscher Karlauer Humor. Ich gebe Ihnen, also wenn Sie über Langeweile was wissen wollen, dann können wir eine kurze und eine etwas längere Leseerfahrung nehmen. Mhm. Die Dandys, dieser Ennui, diese Art der gezierten Langeweile. Und da gibt es einen wunderschönen Roman, Gegen den Strich heißt der, wo man erleben kann, wie der sich in die Langeweile hineinbegibt, was für ein Leben das eigentlich ist, wie er sich zurückzieht und so diese gepflegte Langeweile hat. Also das wäre so mein erster Tipp, mit wem man sich beschäftigen könnte, der Dandy. Und der zweite ist vielleicht überraschender, den großen Gatsby nochmal aus dem Regal kramen. Also, wenn Sie sind so jung, vielleicht haben Sie ihn sogar noch nicht gelesen, das würde alles entschuldigen. Das ist ja so ein Buch, was ich immer mal wieder gelesen habe. Und als ich dann plötzlich mit der Zeitverschwendung zu tun hatte, plötzlich dachte, boah, genau darum geht es da eigentlich.
Die Zeit eigentlich.
Es geht um die Zeit und dieser Gatsby hat ja immer, will er diese Daisy. Und wir wissen doch von Seite 1 an, dass das grauenhaft wird mit dieser Daisy. Und dass er seine Zeit mit dem Warten auf Daisy verschwendet, ne? Trotzdem muss er warten. Das ist, glaube ich, der Langeweile-Roman.
Ja. Es gibt diesen Satz in Der große Gatsby, man kann die Vergangenheit nicht wiederholen. Mhm. Dem widerspricht er ja. Ne? Also es geht tatsächlich um Zeit. Also
ja.
Und ich musste bei dem Satz dann aber auch an Langeweile denken, weil ich glaube, das ist das, was uns Langeweile so quälend erscheinen lässt oder auch Zeitverschwendung so quälend erscheinen lässt, dass wir ja unsere wertvolle, kostbare Zeit, die wir jetzt in diesem Moment haben, nicht so nutzen, dass wir Wohlgefallen daran finden. Mhm. Das bedeutet, wir rücken dem Tod näher, ohne das zu nutzen, was uns gerade geschenkt wird, nämlich die Zeit. Und die Zeit, die jetzt schon wieder Vergangenheit geworden ist, die wir nicht zurückholen können.
Da stimme ich Ihnen ganz zu. Und das ist sozusagen der Kniff, um jetzt mal so einen kleinen Salto zu machen, warum wir beispielsweise unglücklich sind mit Social Media oder mit Fernsehabenden. Warum sind wir denn nicht einfach happy und sagen, boah, ich hatte einen super geilen Abend und habe da rumgedaddelt und dann habe ich nebenher den Fernseher laufen lassen, war super, hat noch nie jemand zu mir gesagt, sondern man guckt auf den Abend zurück und denkt, boah, da habe ich aber meine Zeit verschwendet, die Stunden gibt mir niemand mehr wieder.
Genau, weil man spendet ja nicht nur die Zeit, sondern es ist ja die Lebenszeit.
Die Lebenszeit, ne? Die macht dann tick-tack, tick-tack. Und das Tragische ist eben, hätte das jemand anders uns zu gezwungen, könnten wir auf den sauer sein, auf die sauer sein. Aber wir müssen auf uns selber sauer sein. Und das ist so dieser Zusammenhang. Also den Abend verdaddelt haben, die Zeit verschwendet zu haben. Und ich kann niemand anders verantwortlich machen, außer mir selber.
Sicherlich keine Zeitverschwendung war das Gespräch, was wir mit Ihnen hatten. Vielen Dank, Michaela Krützen.
Gerne.
Vielen Dank, wir haben es sehr genossen. Ach, das war schön. Und ich muss es sagen, es war halt überhaupt nicht langweilig. Ne? Also ich würde wirklich gerne bei, habe ich ja auch dreimal gesagt, bei Frau Krützen, in der Vorlesung sitzen. Das ist bestimmt eine große, große Freude. Was irgendwie so schön ist, ist, dass selbst diese Film- und Romanfiguren, natürlich, sie sind ja von lebenden Menschen erfunden worden, erzählt worden, dass sie alle das gemeinsam haben, diese gemeinsame Lebenszeit, das verbindet uns alle und auch dieses Gefühl, diese Zeit nutzen zu wollen oder uns irgendwie nicht wertig zu fühlen, wenn wir sie verschwenden oder uns schlecht zu fühlen, wenn wir uns langweilen.
Ja, also nicht verschwenden einerseits und aber auch diese Zeit zu füllen, also eine leere Zeit, also das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Das eine ist die Zeitverschwendung und das andere ist die komplett leer erscheinende Zeit. Hm. Und das möchte man natürlich beides nicht, wenn man weiß, naja, keine Ahnung, durchschnittlich, ich habe letztens geguckt, 79,95 Jahre werde ich wahrscheinlich leben mit Geburtsdatum und so weiter. Klasse und so weiter war zwar nicht abgefragt, aber dann weiß man, okay, da kommt schon auf jeden Abend an.
Ich denke gerade darüber nach, wie können wir dein Leben verlängern? Weil ich gehe einfach davon aus, dass ich 179 Jahre alt werde. Deshalb habe ich mehr Zeit, sie zu verschwenden. Nein, Quatsch. Apropos Verschwendung ist ja wirklich so eigentlich ein Konsumbegriff, ne? Also verschwenderisch leben, die Zeit verschwenderisch nutzen. Das muss man sich auch erstmal leisten können, überhaupt Zeit haben, um sie verschwenden zu können. Und genau das hören wir ja auch in diesen Nachrichten auf Instagram, dass Leute schreiben, ich empfinde Langeweile tatsächlich als Luxus. Ich würde gerne mal wieder Zeit haben zu meiner Verfügung oder das Gefühl haben, es ist hier gerade Leerlauf und wir sind da irgendwie, glaube ich, alle so im Hamsterrad und ständig in Bewegung, dass dieses Gefühl immer seltener wird.
Also dann scheint ja die Zeit fremdbestimmt zu sein. Also es ist nicht die, also man verfügt nicht über die eigene Zeit. Sonst würde man dieses Gefühl nicht haben.
Ja, ich glaube, wir verfügen auch nicht wirklich über die eigene Zeit. Also wir müssen ja dann auch in dieser Konsumgesellschaft bestehen, im Kapitalismus bestehen. Wir haben, ich muss meine Wohnung bezahlen, du wahrscheinlich auch. Dann müssen wir uns bewegen durch das Land, brauchen eine Fahrkarte und was zu essen. Und das alles kostet Geld. Und das Geld bekommen wir, indem wir unsere Zeit verkaufen.
Ja, aber wenn wir die Zeit dann hätten, ich weiß nicht, ob wir sie dann unbedingt so füllen würden, dass wir dann damit glücklicher wären. Also ich will jetzt gar nicht hier ein Loblied auf Konsum und Kapitalismus singen, aber manchmal ist, glaube ich, diese Sehnsucht, die man hat, in einen anderen Zustand, der verkennt, wie der Zustand dann vielleicht auch wirklich sein könnte. Weil wenn du dann die Zeit hast, manche kennen das vielleicht mit vorübergehender Arbeitslosigkeit oder als Jugendlicher, man hat die ganzen Sommerferien vor sich und dann am Ende denkt man, oh, jetzt habe ich doch nicht das gemacht, dann ja. Sieht die Sache vielleicht nochmal anders aus. Jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, das Philosophon einzubauen, weil da haben wir einen, der, ich denke mal, ja, diesen Gedanken nochmal weitergedacht hat und versucht hat, auf den Punkt zu bringen.
Das Philosophon.
Sie haben eine neue Botschaft.
Blaise Pascal, französischer Philosoph. Nichts ist so unerträglich für den Menschen, als sich in einer vollkommenen Ruhe zu befinden, ohne Leidenschaft, ohne Geschäfte, ohne Zerstreuung, ohne Beschäftigung. Er wird dann sein Nichts fühlen, seine Preisgegebenheit, seine Unzulänglichkeit, seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine Leere.
Weißt du, welchen Aspekt ich daran total interessant finde? Die Leidenschaft. Ohne Leidenschaft, also ohne Lust, also die Lust, sich der nicht gefüllten Zeit hinzugeben. Wenn die fehlt, dann ist es schmerzhaft oder anstrengend oder unbefriedigend. Das ist, finde ich, ein Aspekt, der das unterscheidet von der Muße oder von dem Müßiggang.
Also die Muße, würde ich auch so sehen, ist eher das, wenn man nichts tut, in Anführungszeichen, das lustvolle Nichtstun. Das andere ist das lustlose Nichtstun.
Genau. Und dann kommt ja noch diese Zerstreuung hinzu. Und vielleicht ist die auch ein Grund dafür, dass sich so viele Leute nach der Langeweile sehnen. Weil wir haben vorhin mal darüber gesprochen, wenn man an der Bushaltestelle steht und man weiß, der Bus kommt in 2 Minuten, haben wir uns gefragt, wer holt das Handy da raus und wer nicht. Ich hol's raus, also habe ich gar keinen Raum für Zerstreuung oder mal kurz in die Luft gucken. Das bedeutet also, dass ich den Raum, der entstehen könnte für Langeweile, die angenehm wäre, oder für Ruhe, für erträgliche Ruhe, dass ich den irgendwie zustopfe. Also genau, aber er sagt ja, dass ohne Zerstreuung ist die Ruhe unerträglich. Also ich lasse diese Ruhe nicht zu, quasi.
Ich finde, dass hier dieser letzte Teil seines Satzes ganz entscheidend ist. Wenn das alles passiert, also wenn es diese vollkommene Ruhe gibt und man nichts nebenbei tut und nicht einmal auf dem Handy rumdaddelt, dann fühlt man das Nichts. Die eigene Preisgegebenheit, auch die eigene Preisgegebenheit in der Endlichkeit, die Abhängigkeit auch davon in gewissem Sinne am Ende auch eine Ohnmacht, weil egal wie mächtig man in dieser Gesellschaft ist, in der man lebt, der Tod, der wird uns alle treffen. Und das ist das, finde ich, was er hier sehr stark und ja auch mit einer gewissen Traurigkeit beschreibt.
Ja, absolut. Also unserer Leere werden wir uns bewusst, also dass wir ins Leere gleiten, wenn wir nicht an Reinkarnation glauben. Also, für die Leute ist vielleicht Zeitverschwendung auch nicht ganz so schwierig für Menschen, die das nicht tun.
Und an dieser Stelle ist es sinnvoll, nochmal Martin Heidegger mit ins Spiel zu bringen. Wir haben ja vorhin 3 Formen der Langeweile mit Martin Heidegger kennengelernt. Und die letzte Form, über die wir gesprochen haben, ist bei ihm diese existenzielle Langeweile, diese grundsätzliche, tiefe Langeweile, von der er gesprochen hat. Und die ist in seiner Beschreibung erstmal verwandt mit dem, was Blaise Pascal beschreibt. Also bei Heidegger ist es, dass man in dieser tiefen Langeweile das Nichts spürt. Das Gefühl auch der eigenen Verlorenheit, der Unverbundenheit in der Welt, in der man ist und auch das Ende, das sich dann früher oder später abzeichnen wird. Und er sagt aber, und das ist, glaube ich, die Wendung im Vergleich zu Pascal, dass darin auch eine Chance besteht. Denn diese tiefe Langeweile ist eine Möglichkeit zur Selbstreflexion und auch zur Auseinandersetzung mit der eigenen Existenz und auch zur Auseinandersetzung mit der Endlichkeit der Existenz. Also wir verdrängen nicht mehr, dass es irgendwann so kommen wird und versuchen nicht die ganze Zeit unsere Zeit voll zu stopfen, um nicht mit diesem Gedanken allein zu sein, sondern wir finden in irgendeiner Weise unseren inneren Frieden auch mit der Endlichkeit der eigenen Existenz und auch der eigenen gewissen Sinnlosigkeit der eigenen Existenz.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich würde nochmal darauf zurückkommen, auf meine Grundidee zur Langeweile, nämlich, dass sie irgendwie was auslöst, also dass dieser leere Raum, also sagt er dann ja auch in einer Form, die ein bisschen anders ist, aber die sozusagen dieses in der Leere schweben und dann das vielleicht auch zu merken, das wird unbehaglich oder auch es zu akzeptieren, führt schon auch oft dazu, dass man auf einmal in Bewegung kommt. Also, dass man sich da herausbegibt, weil auf einmal dann doch ein Gedanke kommt. Wir sind ja trotzdem noch in der Welt, auch wenn wir uns dem Müßiggang oder der Langeweile ausgesetzt sehen oder dem Müßiggang hingeben, sind wir trotzdem noch in der Welt. Und ich glaube, dass dieser Raum für Impulse, die auch innerlich sind, dass der geschaffen ist, wenn wir uns auch mal langweilen und das zulassen und das Handy weglassen und die Zerstreuung auch einmal überwinden.
Da würde Friedrich Nietzsche dir vermutlich zustimmen, der von der schöpferischen Langeweile spricht. Und der hat da so einen Satz, der ist auch relativ bekannt, aus der fröhlichen Wissenschaft. Für den Denker und für alle empfindsamen Geister ist Langeweile jene unangenehme Windstille der Seele, welche der glücklichen Fahrt in den lustigen Winden vorangeht.
Ich bin richtiger Fan dieses Satzes.
Danke, und jetzt kommt aber der zweite Teil des Satzes. Es ist nämlich durch ein Semikolon getrennt. Und dann sagt er, er muss sie ertragen, also der Denker in dem Fall, muss ihre Wirkung bei sich abwarten. Das gerade ist es, was die geringeren Naturen durchaus nicht von sich erlangen können.
Ja.
Da haben wir genau die Ambivalenz bei Nietzsche.
Das ist nicht zu ertragen, dass er das geschrieben hat.
Naja, es gibt ja bei Nietzsche dann der Mensch, der Übermensch, der das alles versteht. Genau, aber nehmen wir noch mal kurz, was Friedrich Nietzsche da meint. Ich finde das schon interessant mit dieser schöpferischen Langeweile und würde dem auch zustimmen, was du sagst. Aber ich frage mich, ob das nicht ein sehr kleiner Ausschnitt ist. Nicht im Nietzsche-Sinne, von wegen die meisten Menschen sind dazu gar nicht in der Lage, sondern nur ganz wenige.
Ich glaube, alle Menschen sind dazu in der Lage.
Ja, aber ist nicht diese schöpferische Langeweile, von der Nietzsche hier spricht, die auch eher eine Langeweile für Künstlerinnen und Künstler vor allem auch ist, bei ihm Denker, aber eben auch Künstlerinnen und Künstler, ist das nicht nur für eine spezifische Gruppe in der Gesellschaft? Also für dich, für mich auch. Heidegger beschreibt das da, wenn er da am Bahnhof steht und stundenlang auf den Zug warten muss, dann überlegt er sich, soll ich jetzt über ein philosophisches Problem nachdenken oder nicht? Weil wir einfach dazu arbeiten, das ist unsere Arbeit.
Ich glaube, deshalb haben auch so viele geschrieben, Langeweile ist ein Privileg, also den Raum zu haben. Aber ich glaube, dass die schöpferische Kraft auch in Menschen sind, die nicht kreativ arbeiten, weil wir sind ja immer kreativ. Also, dass wir irgendwie uns Schuhe anziehen, rausgehen, zur Arbeit gehen. Wir müssen die ganze Zeit kreative Entscheidungen treffen auf dem Weg und wir haben Ideen zu Dingen. Es muss sich nicht immer unbedingt in der Arbeit ausdrücken, die kreativ ist, sondern wir sind einfach kreative Wesen. Und diese Kreativität, Einfälle, Ideen, die kann, glaube ich, wirklich nur entstehen, wenn wir auch Raum dafür haben, einmal kurz durchatmen zu können.
Ja, sehe ich auch so.
Schade.
Ja. Nee, ich dachte, also sehe ich auch wirklich so.
Und außerdem ist es ja so, dass wir alle mal Kinder waren und bei allen Kindern beobachtet man Langeweile und ganz, ganz viele beobachten auch, dass ihre Kinder in der Langeweile auf einmal kreativ werden, auf einmal Dinge machen, die sie vorher nicht gemacht haben. Auf einmal sind Stöcker irgendwelche Insekten und der Kochtopf ist ein Hut oder so. Und wir haben mal ein Kind befragt, was dieses Kind über Langeweile denkt. Und wir hören jetzt Leilani.
Die andere Seite.
Ich bin Leilani und ich bin 10 Jahre alt. Für mich ist Langeweile, wenn man gerade nichts zu tun hat, wenn man faul ist gerade irgendwie oder wenn man sich halt so nutzlos fühlt zum Beispiel. Also meistens ist das so, wenn ich gerade alleine bin irgendwie und nichts zu tun habe, dann ist mir meistens immer langweilig. Und das ist eher ein doofes Gefühl. Also gegen Langeweile versuche ich immer, irgendwas Kreatives aus meinen Ideen herauszuholen. Oder wenn das nicht funktioniert, dann gucke ich mir erstmal irgendwelche Bücher an. Also irgendwas an, was halt Spaß macht. Zeit vergeht, wenn man Langeweile hat, meistens immer langsamer. Das ist für mich halt so. Ich glaube, wir Kinder langweilen uns mehr als unsere Eltern. Weil unsere Eltern ja immer was zu tun haben. Die müssen sich ja um uns kümmern. Und arbeiten müssen sie auch. Also Langeweile ist ja wichtig, damit man weiß, dass man ja auch meistens richtig tolle Sachen erlebt, die halt überhaupt nicht langweilig sind. Deswegen ist auch wichtig, dass man mal Langeweile hat.
Super.
Ja, wir können so viel von Kindern lernen, ne? Also, und irgendwie steckte da jetzt auch diese ganze Philosophie schon drin, all das, was ja, ja. Du vorhin aufgeschlüsselt hast.
Es kommt auf den Typ an, also Nietzsche würde auf jeden Fall sagen.
Ja, schöpferische Kraft. Ja, also, was ich interessant finde, ist dieses, dass sich nutzlos fühlen, dass das selbst bei Kindern irgendwie schon so angekommen ist, dass man irgendwie einen Nutzen haben muss für was eigentlich. Mhm. Also, das ist irgendwie so ein bisschen so ein bitterer Moment, finde ich.
Und das ist ja auch im Grunde der Protest damals gewesen, der verschiedenen Gruppen, der Gammler, aber auch der vielen anderen, die sich genau gegen diese Nützlichkeit gewandt haben. Die gesagt haben, auch schon davor, auch schon im 19. Jahrhundert, dass das wirklich Schöne ist nur das, was keinem Zweck dient. Alle Nützlichkeit ist hässlich. Und das ist ja etwas, was offenbar so tief verankert ist, dass es auch Zehnjährige schon stark betrifft und auch schon stark in ihrem Denken und Handeln prägt.
Wir haben eben bei Michaela Grützen ja so gehört, dass wir uns auch in Gesellschaft langweilen können. Und Lalani sagt jetzt so, dass wenn man allein ist, ist es manchmal langweilig. Und ich habe irgendwie auch so die Erinnerung, so Langeweile, das fühlt, kann sich auch einsam anfühlen. Ne? Also dieses Gefühl von Langeweile. Man kann sich, also hatten wir in unserer Einsamkeitsfolge, die könnt ihr natürlich auch noch hören in der ARD-Audiothek, man kann sich auch in Gesellschaft einsam fühlen. Irgendwie habe ich so gerade eine Verbindung zu diesem Gefühl entdeckt. Also diese Langeweile, dieses quasi endliche, das Alleinsein in der Leere, das irgendwie so Schweben im Nichts. Für mich sehe ich so eine Verwandtschaft mit der Einsamkeit.
Aber wenn wir nochmal diese tiefe Langeweile uns nehmen, die muss vermutlich schon eher alleine erlebt werden. Also zumindest Heidegger wäre sich sicher, dass sie alleine erlebt werden müsste, da irgendwo im Schwarzwald in irgendeiner Hütte, um dann zu der tieferen Erkenntnis zu kommen und sich auch wirklich das eigene Sein, also das Dasein zu begreifen. Das geht, glaube ich, dann eher nicht in der Gruppe oder mit vielen anderen, zumindest bei ihm, sondern das wäre dann eher auch eine Art des Zeitvertreibs und die Zeit zu füllen, um eben dann nicht mit der leeren Zeit dann konfrontiert zu sein.
Würdest du denn jetzt so abschließend denken, dass Langeweile etwas ist, das uns im Leben weiterbringt? Oder denkst du, ach, braucht kein Mensch?
Ich denke, dass die Langeweile da ist und auch, also wir können sie uns nicht wegwünschen. Und wir sollten sie uns vermutlich auch nicht wegwünschen. Das ist etwas, was ich in dieser Folge dann auch mit unserer Auseinandersetzung jetzt nochmal stärker vor Augen habe, dass die Langeweile tatsächlich nicht etwas Schlechtes sein muss. Deine These am Anfang, weil sie uns wirklich mit den tiefer liegenden Fragen auch konfrontiert, denen wir uns vermutlich stellen sollten.
Ich habe trotzdem gar keine Lust, mich zu langweilen. Deshalb höre ich vielleicht nochmal in unsere Einsamkeitsfolge rein nach dieser Sendung in der ARD-Audiothek. Und ich hoffe, ihr habt euch auch nicht gelangweilt, liebe Zuhörende. Ihr könnt diese und alle anderen Folgen, wie gesagt, hören in der ARD-Audiothek. Ich fand, es war ein tolles Gespräch
mit dir. Fand ich auch.
Danke, Sebastian.
Bis bald. Danke dir.
Tschüss.
Ciao.
Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Ihr wollt euch entspannen und mit Musik aus dem Alltag träumen? Dann haben wir einen tollen Tipp für euch. Im Podcast Philipps Playlist von NDR Kultur nimmt euch Moderator und Musiker Philipp Schmid mit auf eine halbstündige musikalische Gedankenreise. Dabei stellt er jede Woche eine handverlesene Playlist mit 5 Songs und Melodien zusammen, die zu einem bestimmten Thema passen. Das kann Musik für einen Tag am Meer, einen Roadtrip oder eine sympathische Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiert er am Klavier, spielt die Übergänge zwischen den Stücken und gibt dazu Einblicke in seine Gedanken oder regt eure Gedanken an. Philipps Playlist ist ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Ihr findet Philipps Playlist in der ARD Audiothek und einen Link zum Podcast auch bei uns in den Shownotes. Hört da auf jeden Fall mal rein und abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine der sehr entspannenden Folgen.